Jürgen Todenhöfer, Inside IS, 10 Tage im Islamischen Staat. Der IS ist eine dschihadistische Organisation, die weltweit einen islamischen Staat errichten will, in dem die Scharia gilt. Vor Todenhöfers Besuch im November 2014 hatte der IS Gebiete in Syrien und im Irak erobert und die Kämpfer waren sich sicher, dass bald schon weitere Länder folgen würden. Das Bild, das wir hier im Westen vom Islamischen Staat haben, ist voller Klischees und von Angst dominiert. Eines der größten Probleme ist dabei, dass kaum einer weiß, wie es in diesen Gebieten wirklich zugeht. Das liegt vor allem daran, dass kaum jemand dort hineinkommt. Außer natürlich die zahlreichen jungen Europäer, die sich nach Syrien aufgemacht haben, um für den IS zu kämpfen. Doch die sind nicht besonders auskunftsfreudig gegenüber der westlichen Öffentlichkeit. Der Publizist Jürgen Todenhöfer, der bekannt ist für seine kontroversen Positionen, hat sich der Gefahr gestellt und ist mit einem kleinen Team für 10 Tage in das Gebiet des Islamischen Staates gereist. Wie er diese Reise vorbereitet und organisiert hat und was er während dieser 10 Tage erlebte, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Zunächst nahm Todenhöfer Kontakt zu verschiedenen Personen im Gebiet des IS auf. Die Meinungen und Positionen des Publizisten und Medienmanagers Jürgen Todenhöfer sind in Deutschland sehr umstritten. Er selbst führt das darauf zurück, dass er in einem Konflikt immer alle Standpunkte anhören möchte, selbst wenn eine der Seiten von der Öffentlichkeit dämonisiert wurde. Als Nahostkenner sprach er zum Beispiel auch schon mit dem syrischen Diktator Assad, wofür er in Deutschland stark angegriffen wurde. Nun wollte er auch die Positionen des Islamischen Staates genauer kennenlernen. Um in das Gebiet des IS einzureisen, sind allerdings gute Kontakte nötig. Der IS, der zurzeit Gebiete in Syrien und dem Irak hält, befindet sich an all seinen Grenzen im Krieg. Es gibt keine offizielle und legale Möglichkeit, dort einzureisen. Wer die Grenze überqueren möchte, ist auf Schmuggler angewiesen. Neue ausländische Kämpfer lassen sich auf das Gebiet des IS bringen, auf dem Rückweg nehmen die gleichen Schmuggler dann Menschen mit, die vor dem IS und seinem Terror flüchten. Die Schmuggler handeln illegal und auf eigenes Risiko. Solche Leute stehen natürlich nicht in den gelben Seiten, man kommt nur über Kontakte an sie heran. Also suchte Jürgen Todenhöfer nach Kontakten, die ihm dabei helfen konnten, seine geplante Reise in das Gebiet des IS zu realisieren. Zusammen mit seinem Sohn Frederik kontaktierten sie auf Facebook Personen, die sich im vom IS kontrollierten Gebiet befinden. Dabei suchten sie vor allem nach Deutschen, die nach Syrien gereist waren, um den IS zu unterstützen. Sie fanden über 80 deutsche Dschihadisten, die für den IS kämpfen. Todenhöfer und sein Sohn erklärten ihnen, dass sie in Deutschland unvoreingenommen über die Motive des IS berichten wollten und sich über ein Gespräch freuen würden. 15 der angeschriebenen Personen meldeten sich zurück. Doch es ist gefährlich und technisch kompliziert, im IS mit Ausländern zu kommunizieren, daher brachen die meisten Gespräche schnell ab. Schließlich entstand ein intensiverer Kontakt mit 2 IS-Kämpfern, Salim und Abu Qatada. Blink Nummer 2. In einem Interview mit dem ehemaligen IS-Kämpfer Salim erlangte Todenhöfer erste Erkenntnisse über den IS. Die erste Person, mit der Jürgen Todenhöfer sich intensiver unterhielt, war ein 30-jähriger Mann aus Frankfurt mit dem Kampfnamen Salim. Dieser Mann hatte den IS inzwischen verlassen und distanzierte sich deutlich von ihm. Zum Zeitpunkt des Interviews kämpfte Salim für die Jund al-Aqsa, eine kleine Gruppe von Dschihadisten, die hauptsächlich aus ausländischen Kämpfern besteht und gegen Assad kämpft. Salim hatte allerdings wenige Monate vorher noch für den IS gekämpft, bis er feststellte, dass der IS nicht nur seine Feinde, sondern auch die eigene Bevölkerung angreift. Salim gelangte zu der Einsicht, dass der IS seine Bürger ungerecht behandelt, ohne ihnen Sicherheit und Schutz zu bieten. Auch das Islambild des IS schien ihm falsch, so als hätte der IS die Grundpfeiler des Islams gar nicht verstanden, da nach Salims Verständnis ein guter Muslim alle Menschen, egal welcher Religion, schützt. Trotz seines Sinneswandels konnte Salim Todenhöfer spannende Dinge über den IS mitteilen. Unter anderem erläuterte er seine Motivation, Dschihadist zu werden. Salim hatte in Deutschland nach seinen Angaben viel Mist gebaut und wollte diese Fehler nun wieder gut machen, indem er seine muslimischen Brüder gegen das Assad-Regime verteidigte. Er sah sich dabei vollkommen im Recht. Alles, was er wollte, war, seinem Gott so zu dienen, wie der es vorschrieb. Salim bestätigte auch, dass das vermeintliche islamische Recht, die Scharia, in den Gebieten des IS gnadenlos umgesetzt wird. Wenn dort beispielsweise jemand etwas stiehlt, wird ihm die Hand abgehackt. Nach Salims Verständnis der Scharia müsste dabei aber die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Wenn jemand etwas zu essen stiehlt, weil er Hunger hat, sollte er eine Mahlzeit bekommen, keine Amputation. Der IS ist seiner Meinung nach viel zu grausam und brutal. Da Salim den IS bereits verlassen hatte, konnte er Todenhöfer natürlich nicht helfen, dort einzureisen. Ganz anders sah es beim zweiten Kontakt, einem gewissen Abu Qatada, aus. Blink Nummer 3. Schließlich bekam Todenhöfer Kontakt zu Abu Qatada, der beim IS Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Der zweite, entscheidende Kontakt kam nicht direkt zustande. Todenhöfer war im Gespräch mit mehreren IS-Kämpfern, doch alle Kontakte brachen von einem auf den anderen Tag ab. Einer der Kämpfer teilte ihm mit, dass er mit den Verantwortlichen gesprochen habe und sich jemand per Skype bei ihm melden würde, der autorisiert sei, über den IS zu sprechen. Schließlich kontaktierte ihn Abu Qatada, ein deutscher Kämpfer aus Solingen, der beim IS im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Todenhöfer befragte Abu Qatada zu mehreren Aspekten des IS und seinem persönlichen Werdegang. Abu Qatada, der eigentlich Christian Emde heißt, stammt aus einer deutschen Familie und war selbstständig im Soft- und Hardwarevertrieb. Den IS betrachtet er als einzige richtige Wahl für aufrichtige Muslime. Alle anderen muslimischen Länder bezeichnet er als Verräter, weil sie sich anmaßen, eigene Gesetze zu machen und nicht der Scharia zu folgen. Abu Qatada stand einem Besuch von Todenhöfer im IS von Anfang an sehr aufgeschlossen gegenüber. Er meinte, dass es für den IS von Vorteil sei, ausländische Journalisten nicht nur zu köpfen, sondern mit ihrer Hilfe dafür zu sorgen, dass in der westlichen Öffentlichkeit ein ausgeglicheneres Bild vom IS gezeichnet wird. Todenhöfer wies ihn mehrfach darauf hin, dass er dem IS kritisch gegenüberstehe und kein Blatt vor den Mund nehmen würde. Abu Qatada erklärte daraufhin, Todenhöfers Positionen und Veröffentlichungen seien bekannt und er könne trotzdem in den IS reisen und dort mit Menschen sprechen, um sich ein genaues Bild zu machen. Durch die Gespräche mit diesem Offiziellen wurde Todenhöfer der Weg in das Gebiet des IS geebnet. Doch vorher musste er sich natürlich noch um seine persönliche Sicherheit kümmern. Blink Nummer 4. Bei der konkreten Vorbereitung ging es vor allem darum, wie die Sicherheit der Reisegruppe garantiert werden konnte. Eine Reise in den IS ist etwas anderes als ein Pauschalurlaub auf Mallorca. Wer dorthin reist, muss sich ernsthafte Gedanken über seine Sicherheit und mögliche negative Konsequenzen machen. Zum Glück war Todenhöfer schon in vielen Kriegs- und Krisengebieten unterwegs und wusste, wie eine gründliche Vorbereitung aussieht. Er verbrachte viel Zeit damit, diese Aspekte mit seiner Kontaktperson zu diskutieren. Zunächst einmal konnte Abu Qatada natürlich keine Sicherheit vor Angriffen durch andere Parteien versprechen. Das Gebiet, das vom IS kontrolliert wird, ist Kriegsgebiet. Es kommt dort regelmäßig zu Bombardierungen, sowohl durch Assad als auch durch die Amerikaner. In diesem Fall würde die Bevölkerung des Gebietes versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, und Todenhöfer und sein Team hätten die gleichen Chancen wie alle anderen auch. Die einzige Schutzmaßnahme war, sich weniger in Ballungsgebieten und nicht in der Nähe von strategisch wichtigen Zielen wie Militärbasen oder Kraftwerken aufzuhalten. Für die Gewährleistung der Sicherheit von Todenhöfers Team vor Übergriffen durch den IS bat dieser um ein offizielles Schreiben. Dieser Brief sollte nicht nur Anhänger des IS überzeugen, wenn Todenhöfer ihn vorlegte, sondern auch als eine Art Bürgschaft fungieren. Er würde ihn bei verschiedenen Vertrauenspersonen hinterlegen und falls ihm etwas zustoßen sollte, würde der Brief veröffentlicht werden. Damit wäre das Ansehen des IS geschädigt und um dies zu verhindern, hätten die Offiziellen eine starke Motivation, sich darum zu kümmern, dass Todenhöfer tatsächlich nichts passierte. Nach einiger Vorbereitungszeit schickte ihm Abu Qatada den gewünschten Einladungsbrief. Er war vom Büro des wichtigsten Mannes im IS, des selbsternannten Kalifen al-Baghdadi, gestempelt und unterzeichnet. Damit stand der Einreise nichts mehr im Weg. Blink Nummer 5. Die Einreise selbst gestaltete sich schwierig. Es gibt keinen Flughafen im IS, der vom Ausland aus angeflogen wird. Die einzige Möglichkeit für die Einreise ist über eine Grenze auf dem Land, doch das ist ziemlich gefährlich. Das Gebiet befindet sich mit allen umliegenden Ländern im Krieg und diese wollen verhindern, dass neue Kämpfer über die Grenzen zum IS gelangen. Daher mussten Todenhöfer und sein Team hineingeschmuggelt werden. Zunächst reiste die Gruppe in die Türkei. Mit dabei waren Jürgen Todenhöfer, sein Sohn Frederik, der filmen sollte, und dessen Freund, der für das Protokoll zuständig war. Auf dem Weg zum Flughafen erhielt Todenhöfer noch einen Anruf vom Bundeskriminalamt, das ihn von seiner Reise abhalten wollte, doch er ignorierte die Warnungen. Die drei reisten in die türkische Stadt Gaziantep, nur wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Dort angekommen, quartierten sie sich in einem Hotel ein und warteten einige Zeit, bis sie von Abu Qatada kontaktiert wurden. Der eigentliche Grenzübertritt war eine Nacht- und Nebelaktion. Als sich Abu Qatada bei ihnen meldete, stiegen die drei in ein Taxi und gaben dem Fahrer das Telefon, über das diesen Instruktionen zur Fahrtroute durchgegeben wurden. In einer kleinen versteckten Seitenstraße wurden Todenhöfer und sein Team schließlich in einen anderen Van umgeladen, in dem sich andere kampfbereite Männer befanden. Der Van fuhr so nah wie möglich an die Grenze heran, dann mussten alle mit ihrem Gepäck querfeldein losrennen und hoffen, dass sie nicht von türkischen Grenzsoldaten entdeckt wurden. Auf der anderen Seite wartete ein weiterer hinter Olivenbäumen versteckter Lieferwagen, der das menschliche Ladegut in ein verstecktes Gästehaus brachte. Der Männertruppe wurden Laptops und Handys abgenommen und sie wurden gründlich durchsucht, bevor sie ihren Begleiter und Gastgeber für die nächsten 10 Tage trafen. Blink Nummer 6. Abu Qatada hatte ein richtiges Besuchsprogramm organisiert und sprach viel mit Todenhöfer. Da Todenhöfer natürlich möglichst viel vom IS erfahren wollte und von Seiten des IS das Interesse bestand, sich möglichst positiv darzustellen, hatte Abu Qatada ein Besuchsprogramm organisiert, bei dem Todenhöfers Team ständig von Abu Qatada und ein paar Gefolgsleuten begleitet wurde. Das Herumreisen in den Gebieten des IS ist nicht ganz einfach. Trotzdem bekam Todenhöfer viel zu sehen. Das Erste, was ihm auffiel, waren die strikten Kontrollmaßnahmen. In kürzesten Abständen stießen sie auf Straßensperren, an denen die Papiere kontrolliert wurden, und es war undenkbar, sich frei zu bewegen. Todenhöfer und sein Team wurden ständig beobachtet und mussten stets fragen, wenn sie einen bestimmten Ort besuchen wollten. In Raqqa, Syrien, konnten sie immerhin öffentliche Einrichtungen wie ein Gefängnis, ein Gericht, ein Krankenhaus und eine Schule besuchen und später reisten sie weiter nach Mosul im Irak. Während des Aufenthaltes kam es immer wieder zu längeren Gesprächen mit Abu Qatada, der vollkommen überzeugt vom IS und seinen Anschauungen ist. Unter anderem erklärte er, dass der IS mit seiner Islamauslegung Gewalt nicht sonderlich propagiere. Immerhin dürften zum Beispiel Christen und Juden auch im IS ihre Religion behalten. Dazu müssten sie lediglich die jährliche Schutzabgabe Jizya zahlen, so wie es in der Scharia vorgesehen ist. Wer diese nicht zahlt, hat die Möglichkeit, das Land zu verlassen, bevor er getötet wird. Nur Anhänger anderer Religionen und die Schiiten haben nicht die Möglichkeit, die Jizya zu zahlen. Sie werden vor die Wahl gestellt, zum richtigen Islam überzutreten oder getötet zu werden. Für Abu Qatada ist es besonders wichtig, dass die Regeln aus dem Koran wörtlich genommen werden, denn nur das gefalle Allah. Wenn Allah zum Beispiel bestimmt hat, dass Gotteslästerung mit dem Tod durch Köpfen bestraft wird, dann gelte das eben auch für 15-jährige Jungen. Neben den Gesprächen mit Abu Qatada führte Todenhöfer auch mit zahlreichen anderen Personen Interviews über ihre Erfahrungen und das Leben im vom IS besetzten Gebiet. Blink Nummer 7. Todenhöfer und sein Team durften nur mit ausgewählten Personen sprechen, die alle vom IS begeistert schienen. Wenn Todenhöfer Menschen zufällig auf der Straße begegnete, waren Unterhaltungen eher auf Smalltalk begrenzt. Es ging um Fußball oder andere unverfängliche Themen. Doch sobald es inhaltlich mehr an die Substanz gehen sollte, durften lediglich von den Gastgebern arrangierte Gespräche geführt werden. Unter anderem konnte Todenhöfer mit einem irakischen Arzt im Mosuler Krankenhaus sprechen, der vor allem mit Medikamentenmangel zu kämpfen hatte. Die Regierung in Bagdad lässt keine Lieferungen nach Mosul mehr zu, weswegen er viele seiner Patienten nicht richtig behandeln kann. Ein weiteres Problem sei, dass das Leitungswasser inzwischen untrinkbar geworden ist und man auf abgefüllte Flaschen zurückgreifen müsse. Neben diesen durch den Krieg bedingten Zuständen habe die Zusammenarbeit mit dem IS hingegen keine Probleme aufgeworfen, betonte der Arzt. Ein weiterer Gesprächspartner von Todenhöfer war ein Richter, der überzeugt war, dass die Bevölkerung mit der Scharia einverstanden sei und erklärte, dass er nicht viele Steinigungen und Amputationen verhängen müsse, weil die Menschen sowieso sehr folgsam und gottesfürchtig seien. Er selbst war sich auch sicher, dass die Scharia das bestmögliche Gesetz sei und zeigte sich erleichtert, dass es vom IS so konsequent umgesetzt wird. Es ist allerdings kein Wunder, dass Todenhöfers Interviewpartner so begeistert vom IS waren, denn vermutlich waren sie genau nach diesem Kriterium ausgewählt worden. Du fragst dich, warum ausgerechnet ein Richter als Sympathisant des IS auftreten konnte? Weil der IS dafür sorgte, dass die in ihren Augen richtigen Leute das Gesetz vertraten. Die ursprünglichen Richter im Gebiet des IS waren alle erschossen worden und durch Richter der Scharia ersetzt worden, denn schließlich hatten sie nach Gesetzen geurteilt, die nicht von Allah stammten und damit Gotteslästerung begangen. Außerdem ist die in den Gesprächen durchscheinende Begeisterung auch mit Vorsicht zu genießen. Hätten die Gesprächspartner vor der Kamera Kritik geäußert, wären sie dafür vermutlich mit dem Tod bestraft worden. Blink Nummer 8. Die Begleiter behandelten Todenhöfer und sein Team mit Anstand, aber nicht mit Freundlichkeit. Deutsche gelten im IS als Feinde, da sie die Angriffe auf den IS unter anderem durch Waffenlieferungen unterstützen. Außerdem sind sie verhasst, weil sie sich auf die Seite der Mohammed-Karikaturisten geschlagen haben, denen Angela Merkel sogar die Hand geschüttelt hat. Trotzdem war es für die Offiziellen motivierend, dass ihre Ansichten im Westen durch eine potenziell unabhängige Quelle verbreitet werden könnten. Sie hofften, dass durch die Berichterstattung des Journalisten noch mehr deutsche Kämpfer auf den IS aufmerksam werden und sich für seine Ziele und seine Konsequenz begeistern würden und behandelten Todenhöfer und sein Team anständig. Daher wurde Todenhöfer zum Beispiel stets nach den Regeln der Gastfreundschaft behandelt. Er wurde in privaten Wohnungen untergebracht, da im Gebiet des IS keine Hotels mehr betrieben werden, und wurde jeden Tag mit gutem Essen versorgt. Als er sich eine Armbanduhr kaufen wollte, bestanden seine Gastgeber sogar darauf, sie für ihn zu bezahlen. Die gebotene Höflichkeit der Gastgeber verwandelte sich jedoch mitnichten in Freundlichkeit, sogar das Gegenteil war der Fall. Besonders der Fahrer des Teams, der ständig vermummt war und anscheinend eine offizielle Position innehatte, ging oft sehr harsch mit Todenhöfer um. Als dieser sich weigerte, dem Fahrer seinen Fotoapparat zu überreichen, damit er bestimmte Bilder löschen konnte, reagierte der Mann mit einem Zornausbruch. Einmal erhaschte Todenhöfer einen kurzen Blick auf das Gesicht des Fahrers, als er im Restaurant auf die Toilette ging. Er konnte es nicht genau erkennen, aber er ist sich fast sicher, dass es sich dabei um den berühmten IS-Kämpfer Jihadi John handelte, was auch erklären würde, warum er unbedingt unerkannt bleiben wollte. Schließlich ist Jihadi John ein international gesuchter Terrorist. Auch in den gemeinsamen Gesprächen mit den anderen Begleitern wurde oft klar, dass es nie zu Einigkeit oder gar Freundschaft kommen würde. Todenhöfer war und blieb ein Feind des IS und wurde nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht vertrieben oder getötet. Blink Nummer 9. Der Alltag im IS ist sowohl durch den Krieg als auch durch die neuen Machthaber geprägt. Jetzt haben wir schon einiges über den IS erfahren, aber wie können wir uns das Alltagsleben in dieser Region vorstellen? Die Menschen im IS-Gebiet haben vor allem mit infrastrukturellen Problemen zu kämpfen. Es gibt zum Beispiel kein Mobilfunknetz und wer Internet benötigt, muss mit seinem Handy in ein Internetcafé. Dort bekommt er einen Code für das WLAN und darf damit eine bestimmte Menge Daten verbrauchen. Auch Postversand, Müllabfuhr und Stromversorgung sind alles andere als zuverlässig. Hinzu kommt die Bedrohung durch Bombenangriffe, die meistens abwechselnd durch Assad und die Amerikaner befohlen werden. Die Bomben haben viele Gebäude, Brücken und Straßen zerstört, doch trotzdem erscheint das Leben in den bekämpften Gebieten auf den ersten Blick relativ normal. In Raqqa und Mosul sind die Straßen belebt, Händler bieten ihre Waren an, Menschen gehen spazieren und diskutieren miteinander. Andererseits wird der Alltag natürlich auch durch die neuen Machthaber und das Gesetz der Scharia bestimmt. So ist es unter der Scharia zum Beispiel erlaubt, unter bestimmten Umständen Sklaven zu halten. Wenn sich zum Beispiel Christen weigern, die Schutzsteuer zu zahlen, werden die Männer getötet und die Frauen versklavt. Der aktuelle Preis für so eine Sklavin liegt bei ca. 1.500 US-Dollar. Außergewöhnlich ist außerdem der hohe Anteil an ausländischen Kämpfern. In Syrien besteht der IS zu 70% aus Ausländern. Das verändert natürlich auch das Alltagsleben der Bewohner. Wie in jedem Krieg und unter jedem Regime sind es auch hier die einfachen Bürger und Bewohner, die am meisten darunter leiden müssen. Blink Nummer 10. Todenhöfer verfasste einen offenen Brief an den Kalifen und seine Kämpfer. Nach seiner Rückkehr reichte es Todenhöfer nicht, der Öffentlichkeit zu berichten, was er im IS erlebt und erfahren hatte. Stattdessen wollte er sich auch noch selbst klar positionieren und dem Kalifen al-Baghdadi und seinen Kämpfern deutlich die eigene Meinung sagen. Zu diesem Zweck verfasste er einen offenen Brief, der das letzte Kapitel von Inside IS darstellt. In diesem Brief geht er vor allem darauf ein, dass er mit dem Islamverständnis des IS nicht einverstanden ist. Todenhöfer zufolge sei der Islam keine aggressive, sondern eine barmherzige Religion. Um das zu belegen, führt er zahlreiche Beispiele aus dem Koran an, den er selbst mehrfach gelesen hat. So erklärt er zum Beispiel, dass im Koran kein Wort häufiger als Beschreibung Allahs auftaucht als Barmherzigkeit. 113 der 114 Suren des Korans beginnen sogar mit den Worten „Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“. Außerdem zitiert er einige Stellen, die zeigen, dass der IS eben nicht, wie er behauptet, die im Koran vorgegebenen Regeln wörtlich befolgt. Sure 22, Vers 39 verbietet zum Beispiel Angriffskriege, der IS führt solche Kriege aber gegen alle seine Nachbarn. In der gleichen Sure, im Vers 44, verbietet der Koran das Zerstören von religiösen Städten. Dabei ist das Niederbrennen von Kirchen, Synagogen und schiitischen Moscheen im IS an der Tagesordnung. Todenhöfers Schlussfolgerungen sind klar und beziehen eine eindeutige Position. Er ruft alle Kämpfer dazu auf, sich vom IS abzuwenden und zu erkennen, dass sie einem falschen Islam dienen. Dem Kalifen erklärt er, er hoffe, dass sich dessen Gegner vereinen werden, sodass er keine weiteren Erfolge mehr erzielen kann. Seinen Brief schließt Todenhöfer mit den Worten: „Ich hätte gerne einmal einen wirklich islamischen Staat besucht. Dass ich am Ende nur einen anti-islamischen Staat kennenlernte, bedauere ich sehr.“ Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Inside IS von Jürgen Todenhöfer angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Der IS präsentiert sich professionell nach außen, sowohl in Videobotschaften als auch beim Besuch des Journalisten Todenhöfer. Der Alltag im vom IS eroberten Gebiet ist von der Durchsetzung der Scharia, Bombenangriffen und einer schlechten Versorgung der Bevölkerung geprägt. Dennoch streben die Kämpfer nach einer Ausweitung des Gebiets und sind von ihrer Sache überzeugt. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, ob dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.